Okay, start the tape.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two Club MotoGP Podcast. Heute mit dem Grand Prix von Indien, genauer gesagt den Rennen auf dem Buddha International Circuit. Und damit hat die MotoGP ihre Asien-Tournee offiziell begonnen. Und ich muss sagen, Basti, es gab viele Zweifel vielleicht auch an dem Grand Prix, viele negativ, sag ich mal, Gedanken, weil man ja relativ spärliche Informationen nur über die neue Strecke erhalten hat. Aber wenn ich mir jetzt mal das ganze Wochenende so ein bisschen vor Augen führe, mit all den Komplikationen, die wir vielleicht gehabt haben, war das doch ein stattlicher Einstand in den Motorrad-WM-Zirkus, muss man sagen. Also Indien, kann man sagen, gute Leistung, ne?
Ich sag mal so, Servus erst von meiner Seite. Ich denke mal, am Ende ist doch besser gelaufen als gedacht. Es gab im Vorhinein schon viele Komplikationen, egal ob es das Visum war oder Visa. Einige Sachen, die doch nicht so gut gelaufen sind, dann die Transport-LKWs von den Indern sind jetzt auch nicht so die neuesten und besten. Da gab es auch so ein bisschen Differenzen. Im Großen und Ganzen, denke ich, haben alle dann ihren Job gut gemeistert. Und wir konnten neben einem aggressiven Aleix Espargaró auch ein packendes MotoGP-Sprint und Hauptrennen sehen.
Ich würde gleich mal mit einer Service-Information anfangen, Basti. Und die verpacke ich aber erstmal im Ratespiel. Und zwar habe ich mir eine Statistik rausgesucht, wie viele Motorräder letzten Monat in Indien verkauft wurden. Rat mal.
Zählen unter Motorräder auch Roller oder sind das rein nur 125er?
Motorräder allgemein, aber ich gebe dir einen Tipp, wir sind schon irgendwo im Millionenbereich.
Ach Quatsch, im Monat.
Naja, es ist brutal viel.
Im Monat.
Im Monat.
Wie viel Einwohner hat Indien eigentlich?
Das ist fast schon im Milliardenbereich aufwärts.
Warte, so. Lass uns mal gucken, weil ich glaube, das macht es mir auch ein bisschen einfacher. Indien-Bewohner. Ja. 1,4 Milliarden.
Ja.
Das war 2021. Wird sich, denke ich, circa halten. Ich sag mal so, ich denke, dass wir bei 3,5 bis 4 Millionen sind.
Bei, ja, 12 Millionen waren es. 12 Millionen.
Im Monat.
Ja, das ist eine richtige Motorradnation. Und deshalb finde ich es auch verdient, dass die trotz, sag ich mal, knapp über 110.000 Zuschauern am gesamten Wochenende dennoch einen Grand Prix dort haben. Und das zu Recht. Also das ist ein Riesenmarkt auch. Und diese Begeisterung dort, die ist dann auch auf das ganze Paddock mit umgeschwungen. Von daher, ich war auch selber überrascht. Und ich denke, vielleicht der ein oder andere Zuhörer da draußen auch. Hast du, wenn du jetzt mal noch drüber nachdenkst, so einen MotoGP-Moment, wo du dir sagst, Mensch, das war's?
Ehrlich gesagt, habe ich so keinen MotoGP-Moment. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht viel mitbekommen vom Grand Prix am Wochenende. Da wir selbst IDM-Finale hatten, ich gestern noch selbst testen war, habe ich jetzt nicht so viel. Aber was ich mit aufschnappen konnte, ist einer meiner MotoGP-Momente natürlich das Podium von Joe Roberts. Und natürlich auch ein Juan Mir, der endlich mal ins Ziel gekommen ist und nicht einfach nur ins Ziel gekommen ist, sondern eine Wahnsinnsleistung hingelegt hat. Und auch ein Fabio Quartararo, wo wir gleich noch zu kommen. Ich denke, das sind so mit meine Highlights, womit so keiner von uns gerechnet hat. Also wenn ich überlege, genau, was ich gesagt habe im letzten, ja, Podcast, das gibt eine lange Strecke, habe ich gesagt. Und ihr Leute, da kommt sich Yamaha, Honda und KTM hin anstelle, so ungefähr. Da muss ich jetzt ganz schön zurückrudern. Und natürlich geht auch diesmal die Debatte wieder an Dennis. Das kotzt mich schon wieder voll an.
Du, manchmal reicht's, aber auch wirklich nur manchmal. Ich hatte so ein Foto gesehen von Joan Mir am Freitag, weil der hat ja auch direkt das Q2 geschafft. Und ich glaube, so ein Moment, dass man auch irgendwo so ein bisschen Last abfällt von dem Team, dass man so ein, wie Marc Marquez sagt, frischen Wind auch mal in der Kiste hatte. Das war schon schön anzusehen. Das hat mich persönlich auch gefreut, weil das Team ja auch so leidgeplagt war, nicht nur verletzungstechnisch, sondern halt auch sportlich betrachtet von dem Erfolg und weil der eben nicht vorhanden war. Demnach hat mich so Repsol Honda ein bisschen so ins Herz geschlossen an diesem Wochenende und habe mich ehrlich gesagt für die gefreut. Wir switchen mal rein. Q1, Q2. Es war trocken gewesen noch. Es hat ja dann zum Moto3 Qualifying ordentlich runtergehauen und das hat ja auch eine Verspätung des Sprints herbeigerufen. Q1, wenn man mal so schaut, Alex Marquez, der war noch am Freitag richtig stark gewesen mit Platz 2 und 0,2 auf den schnellsten. Er musste aber dann noch durch das Q1 fahren und hatte aber dann eine sehr, sehr gute Runde erwischt. Ehrlich gesagt, 44,4 von Raul Fernandez auf 11, ein Zehntel langsamer gerade mal Alex Marquez. Und er hat halt so einen Brad Binder, Nakagami hinter sich lassen können, aber auch ein Augusto Fernandez zum Beispiel, der jetzt auch hier und da mal einen guten Run hatte, was sehr, sehr überraschend war, war vielleicht dann auch so ein bisschen die Leistung von Morbidelli mit Hinblick darauf, dass halt Quartararo im Q2 direkt drinne war. Aber wenn man nochmal zurückblickt auf den Freitag, 27 Runden insgesamt im FP1 von Yamaha und alle drei Ducatis hatten insgesamt 193 Runden. Und da sind wir beim Thema Daten. Du kommst auf eine neue Strecke und schaffst in 70 Minuten gerade mal 27 Runden. Was willst du großartig setup-technisch machen? Und das war auch dann das Problem bei Morbidellis gesamte Rennwochenende, dass die nicht in die Puschen gekommen sind, das Motorrad auf die Strecke abzustimmen, die ja so technisch anspruchsvoll war. Deshalb Morbidelli auch nur auf der 17, aber sein Teammate im Q2, das Basti jetzt mal ganz kurz durchfrühstücken wird.
So sieht's aus. Alex Marquez, keine Zeit, leider durch seinen Sturz. Er hat sich, ich meine, die Rippen gebrochen. Muss somit leider auch den Japan Grand Prix auslassen. Was eher jetzt ganz spannend wird, denn es Gresini Ducati wird ja auch am Wochenende bekannt geben, wer für sie nächstes Jahr starten wird. Und das Lustige ist ja, ich bin eigentlich mit fest der Überzeugung, dass es Marquez wird, weil wenn es Marquez nicht wäre, wäre die Entscheidung schon längst gefallen.
Mhm. Ja, ich denke, das hängt doch wieder damit zusammen, dass man in Japan nochmal mit HRC sprechen will
persönlich. Ich glaube, in Japan wird es darum gehen, wie kommt Marc Marquez aus dem Vertrag raus.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen davon abhängig. Also er hat ja zwei Optionen und höchstwahrscheinlich ist es jetzt so, HRC weitermachen und Gresini. Ciabatti hat offengelegt, ja, wir haben mit Marc Marquez gesprochen, Tadozzi hat offengelegt, ja, wir würden uns sogar auch sehr, sehr freuen, wenn wir Marc Marquez bei uns haben. Jeder mag Marc Marquez. Und ein Doppelteam aus den beiden Marquez-Brüdern, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, liebe Grüße an Paddock Geflüster, der das schon vor Wochen und Monaten gecall-outet hat und jetzt eigentlich nur drauf wartet, endlich recht zu bekommen. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Gleichwohl die Leistung am Wochenende von Honda natürlich sehr, sehr gut war.
Das stimmt auf jeden Fall. Ganz kurz, zwei im Schnelllauf. Auf Platz 11, auf Platz 12 Alex Marquez, auf Platz 11 Raul Fernandez, auf Platz 10 Aleix Espargaró, Platz 9 Vinales, damit auch die schnellste Aprilia. Dann vor ihm auf Platz 8 Fabio Quartararo, die schnellste Yamaha. Dann kommen wir schon zu Johann Zarco auf Platz 6. Ein Überraschungsgast, Marc Marquez auf der Honda. Auf Platz 5 der übelste Überraschungsgast, mit dem keiner gerechnet hat, mit dem Dennis nicht gerechnet hat. Der übelste Überraschungsgast. Mit dem ich nicht gerechnet habe, mit dem sogar der Papst nicht gerechnet hat und mit dem sogar der Präsident nicht rechnet. Und das ist Juan Mir. Also Dennis, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so gefreut. Endlich mal für Juan Mir geht's ein bisschen vorwärts. So viel Pech, wie der die letzten Woche hatte, so sowas kann man niemanden wünschen, ne? Oder es wünscht man auch niemanden. Also seinem größten Feind wünscht man nicht so viel Pech, wie der hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr schön, dass es für ihn jetzt mal wieder nach vorne ging und dann auch noch so weit nach vorne. Ein 5. Platz ist natürlich wieder sehr aussagekräftig und zeigt natürlich auch, dass er noch das fahrerische Potenzial hat, was er ja auch schon die letzten Rennen anzweifelte und überlegt hat, sogar seinen Helm an den Nagel zu hängen. Deshalb freut es mich für ihn, dass es für ihn aufwärts geht und er jetzt mal mit einem positiven Gefühl einfach mal nach Japan reisen konnte. Das hat er sich mehr verdient als jeder andere in dem Paddock auf jeden Fall. Kommen wir dann schon zu Platz 4, ist Luca Marini auf Platz 3. Pecco Bagnaia diesmal keine Pole für ihn, auch nicht für Jorge Martin, der ist nämlich Zweiter. Die Pole geht diesmal wieder an Bezzecchi auf Platz 1, aber nur ganz knapp. Der Martinator, wie immer vorne dabei, verpasst um 0,043 die Pole Position und war auch mit Bezzecchi der einzigste unter 1,44. Dennis, würde ich sagen, kommen wir auch schon zu dem Sprint, der nämlich auch am gleichen Tag stattfindet. Der Sprint, wie immer mal wieder, lustig, weil ich denke mir so, neue Strecke, cooles Layout, aber was ist uns direkt aufgefallen, die erste Kurve ist sehr, sehr tricky und die wurde beim Start dann auch zum Verhängnis, Dennis.
Genau, also Luca Marini, du hast ihn gerade noch angesprochen, von 4 gestartet, vor ihm in der Reihe 1 auf Pole sein Teamkollege und beide sind dann kollidiert. Bezzecchi konnte weiterfahren. Dritte Kollision in 4 Rennen. Ich glaube, San Marino war jetzt mal keine, aber wir überlegen noch mal kurz. Red Bull Ring, Martinato spielt Bowling, dann Inea Bastianini spielt Bowling in Barcelona und jetzt wieder, aber diesmal mit seinem Teamkollegen. Dramatisch natürlich für das V46-Team, weil man macht sich so eine Arbeit, da hinzukommen. Dann setzt man beide Motorräder in die Top 5 und nach einer Kurve ist das Ding schon vorbei und für Luca Marini sogar noch längerfristiger. Schlüsselbein gebrochen, hatte ich auch schon mal. Da war ich dann 10 Wochen außer Gefecht. Auch an der Stelle liebe Grüße an Lukas Dulovic. Hatte auch einen schlimmen Sturz und hatte sich ebenfalls dort verletzt. Natürlich das alles on the road, sehr weit weg von zu Hause. Da auch auf jeden Fall beste Genesungswünsche vom gesamten Club, ne? Dann unabhängig davon dann noch weitere Fahrer mit auserkoren, die Kurve 1 nicht so richtig überlebt haben, unter anderem Franco Morbidelli, der dann einsamer 15. wurde. Bezzecchi konnte weiterfahren übrigens, wurde dann 5. Werden wir auch gleich nochmal exerzieren, warum das so genial war. Aber so das Rennen an sich war schon, genau, Pradl hat es auch erwischt. Aber ja, was hat die Strecke so für dich so speziell gemacht, wenn du so überlegst? Layout sieht bisschen nach Stop and Go aus, viel fliegen lassen, so gar, also war schon speziell, würde ich meinen.
Was ich jetzt gar nicht gesehen habe, oder ist mir aufgefallen, die haben die Länge, die lange Gerade drin, aber haben sie jetzt einen neuen Topspeed-Rekord erreichen können?
Nee, aber Bezzecchi hatte, glaube ich, im Rennen den Topspeed-Rekord aufgestellt mit 355 km/h.
Aber krass, dass sie es dann so in Mugello schaffen, ne?
Ja.
Durch diese lange Links, die du schon so schnell fahren kannst, dass sie im Mugello den Topspeed-Rekord haben und auf so einer langen Gerade es nicht packen, ne? Das finde ich manchmal schon faszinierend.
Da fällt mir gerade ein, eine kleine Story. Das sind 1,2 Kilometer und wir hatten jetzt das Problem in der Uni, dass wir noch so 5-6 Minuten auf der Uhr hatten, bis der Zug fährt und wir müssen aber so 1,2 Kilometer bis dorthin laufen. Und bin ich alles gerannt mit meinen schweren Büchern, habe ich geschafft. Hab den Zug geschafft. Also noch ein bisschen was an guter Kondi ist noch drin.
So sieht's aus. Wie gesagt, das Sprintrennen waren wir jetzt schon durch eigentlich mit der Liste, wer gewonnen hat.
Nee, gar nicht. Und ich habe noch ein paar
genau. Wir hatten nämlich mit dazu. Geguckt, also mit
mach
den Stürzen.
Mal kurz die Liste vom Ergebnis und dann haue ich noch ein paar ein bisschen Salz, Pfeffer und Curry dazu.
Ausgefallen sind Stefan Bradl, Paul Espargaro, Luca Marini, für den es jetzt natürlich auch blöd ist, weil es ihn natürlich auch Punkte kostet, der sich natürlich auch erhofft hat, doch noch einen Tick weiter vorzukommen. Dann ausgefallen noch Johann Mir, also da dachten wir, okay, diese Pechsträhne wird nie enden. In Rennends hat sie dann zum Glück geendet. Dann Juan Zarco, auch blöd für ihn, er war echt noch gut dabei jetzt in der Tabelle. Ich glaube, das hat ihn jetzt auch wieder gut Punkte gekostet. Und Aleix Espargaró, bei dem dasselbe Spiel ist. Ich sag mal, das sind, glaube ich, so die Kandidaten, so alle um Platz 4, Platz 5. Und kostet dir jetzt natürlich wichtige Punkte. Auf Platz 15 haben wir dann Franco Morbidelli, auf Platz 14 Pirro, der immer noch den verletzten Enea Bastianini ersetzt. Auf Platz 13 Takanakagami, der jetzt auch mit LCR Honda verlängert hat. Also dadurch, dass in der Moto2 wirklich kein Nachwuchs nachkam, kein Chandra oder kein Ayogura, hat sich LCR Honda oder die, sag mal, dieses Idemitsu ist ja, soweit ich weiß, auch die Kooperation mit LCR, die auch so ein bisschen Fahrer aus dem asiatischen Bereich fördern wollen für die MotoGP, hat sich nichts ergeben. Und deshalb hat Takanakagami für ein weiteres Jahr unterschrieben. Auf Platz 12 Miguel Oliveira, der Mann mit den meisten Up und Downs dieses Jahr, auf Platz 11 haben wir dann Augusto Fernandes, 11. Platz, sehr gut. Ich hoffe, dass er wirklich die Zusage kriegt jetzt für den Platz bei KTM oder eher gesagt GasGas. Könnte mir aber auch gut vorstellen, Dennis, wenn der Augusto Fernandes jetzt den Platz nicht kriegt, da Pedro Acosta ja aufrückt, weil die Fahrerpaarung in der Moto2 ist ja schon bekannt gegeben mit Dennis Önci und Celestino Vietti. Bei Ayo könnte ich mir auch gut vorstellen, entweder kommt der absolute Hammer und wir sehen nächstes Jahr ein Augusto Fernandes auf Ducati, wenn Marc Marquez bleibt. Oder der absolute Hammer wäre ja auch, wenn Pedro Acosta KTM verlässt und den Weg zu Ducati, zum Cresini-Team finden würde.
Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen sprachlos, was dieses Dilemma angeht, was KTM hat, weil die MotoGP hat auch am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Indian Grand Prix noch eine Grafik hochgeladen. Da ging es genau um diese Frage, so wer wird wo fahren im nächsten Jahr, eben durch diese Bestätigung von Taka Nakagami jetzt bei LCR. Und das Ding war, dass genau ein Platz noch frei war. Und das war nämlich der von GasGas, um den es ja die ganze Zeit geht. Aber, jetzt habe ich auch das Foto nebenbei mal gefunden, Paul Espargaro bestätigt und rechts der Platz von Augusto Fernandes, der ja die ganze Zeit so sicher sein soll, der ist grau, da steht nicht Augusto Fernandes. Haha.
Und es gibt so viele Optionen, vielleicht macht Marquez doch noch seinen Vertrag fertig, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Marc Marquez würde bestimmt auch gern in ein Werksteam gehen und vielleicht können ihn die Honda-Bosse doch überzeugen, jetzt nochmal ein Jahr zu bleiben, bis 24 die ganzen Verträge enden und auch für einen Fabio Quartararo, ich glaube für Pecco Bagnaia endet der sogar auch. Ich glaube, es sind so einige, wo der jetzt endet dann 24 und wir ein Augusto Fernandes auf Ducati sehen würden, das fände ich natürlich auch geil, aber was halt die richtige Sensation wäre, wäre, wenn Pedro Acosta den Platz kriegt, also das wäre ja mal der übelste Hammer, wenn der von KTM, weißt du, alles durchlaufen bei KTM, Moto3, Moto2, soll eigentlich der MotoGP da werden und würde dann zu Cresini gehen. Also das wäre natürlich auch der absolute Hammer.
Es wäre halt konträr der Entwicklung, die man eigentlich eingehen will mit ihm, aber so wie es aussieht, ist es so eine klassische Situation von richtige Paarung, aber falscher Zeitpunkt irgendwo.
Das stimmt. Kommen wir aber noch zu den restlichen Plätzen. Auf Platz 10, Fabio De Ciantoni, von dem wir bis jetzt auch nichts gehört haben, der ist nämlich auch noch im Boot drin, hat bis jetzt noch keine Bestätigung über Cresini oder irgendeinem anderen Team, vielleicht ist der sogar der neue Mann bei GasGas, keine Ahnung, ich weiß aber auch nur, dass Ayumu Sasaki Liqui Moly Intact GP verlassen wird und wird nicht den Platz einnehmen von Darren Binder. So wie es aussieht, wird Lukas Tulovic leider die Segel streichen müssen in der WM. Vielleicht eine andere Option, würde mich natürlich für ihn sehr freuen, denn er hat es wirklich verdient und es wäre einfach mal schön, wenn er auch mal einen Platz kriegt und auch mal gutes Material kriegt und nicht immer nur darunter leiden muss, dass er Deutscher ist und sein Talent zeigen kann. Für Ayumu Sasaki wird der Weg wahrscheinlich zum VR46 Yamaha Moto2-Team gehen. Einfach mal so als Serviceinformation. Das Wort haben wir schön vom Dennis. Auf Platz 9 Raul Fernandes, auf Platz 8 Maverick Viñales, 7 Jack Miller, dann Quadrado in den Punkten, auf Platz 5 Marco Bezzecchi, Platz 4 Binder, auf Platz 3 Marc Marquez, auf Platz 2 Pecco Bagnaia und den Sprint gewinnt mal wieder der Martin Hater. Wer auch sonst, oder Dennis?
Wir können ja eigentlich perfekt gerade an die letzte Debatte anschließen, ne? Also wir hatten zwar vorgegebene Rollenverteilung, wir waren uns schlussendlich eigentlich einig, das wird ein Ding für Pecco, aber so wie es aussieht, war nicht alles falsch, was ich da in dieser Rolle erzählen musste, weil es ist genau das eingetreten. Er kommt nach Indien, Pecco vielleicht auch noch nicht topfit von seinem Sturz in Barcelona und er geht halt wirklich mit fast Maximum Punkte aus diesem Wochenende raus. Nur Marco Bezzecchi konnte ihn irgendwie die Stirn bieten und Marco war auch irgendwo die Hauptschlagzeile des dieses Rennwochenendes. Nicht nur wegen der Pole, sondern er ist ja halt irgendwo diesem Sprintsieg verwehrt gewesen durch die Kollision am Anfang. Aber wenn man mal schaut, er hat in jeder Runde Positionen gut gemacht. Dazu Topsprint, Topspeed-mäßig war er mit vorne dabei. Und was ihn halt besonders ausgemacht hat, war halt diese Bremsphase. dass er halt in den harten Bremszonen, zum Beispiel Kurve 1, Ende gegen Gerade, auch im mittleren Teil gibt es dann noch ein paar Sektionen und genau dort hat er sich die einen nach dem anderen geschnappt und auffällig auch im Q2 die Abstände zwischen den Fahrern. Ja, also klar, Martin Nader bei Seki sehr eng, aber in Platz 10 für Aleix hat halt bedeutet 18. Rückstand. In Strecken wie in Jerez zum Beispiel, wenn du 18. Rückstand hast, da bist du halt 17. so nach dem Prinzip. Also das ist ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt, dieser fünfte Platz von Marco und ein paar Runden mehr, da hätte es vielleicht dann auch noch gehagelt für Binder und Marquez, die 4 und 3 jeweils geholt haben. Honda, Riesenthema, beide Fahrer stark gewesen, Joan Mir leider dann zwischendrin dann gestürzt und irgendwo in ein altes Habit noch verfallen. Aber was hat denn Honda so speziell gemacht? Honda selbst hat es so ein bisschen dahingehend erklärt, dass diese Strecke von wenigen Stellen ausgenommen von kurzen Kurvenradien lebt, wenn man zum Beispiel Mugello und Katalonien nimmt. Lange Radien, lange auf einer Flanke, wenig mechanischer Grip, das kann nichts werden. Und wenn man zum Beispiel jetzt diese lange Beschleunigungsphase aus der Haarnadel in Sektor 1 nimmt, da ist man wenig in Schräglage, man versucht schnell aufzustellen und dann feuerfrei. Und das hat irgendwie noch ein bisschen geholfen, diese Schwächen zu minimieren. Andererseits haben das wiederum Marquez und Nakagami so eingeschätzt. Fahrertalent. Einfach, da war auch wieder der Fahrer mal der Unterschied, dass man sich relativ schnell an diese neue Strecke gewöhnen konnte. Und das würde ich auch mir, Weltmeister von 2020 und fast schon Rekordweltmeister Marc Marquez, mit 8 WM-Titeln noch irgendwo zugute schreiben, oder Fabio Quartararo zum Beispiel, dass das so eine Rennwochenende war, keiner hatte Daten, man musste wieder mal auf den Fahrer trauen und das hat irgendwo noch einen Unterschied gemacht. Ob das jetzt in Motegi auch so wird bei Honda, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Es ist die Hausstrecke, ja, kurze Kurvenradien auch, aber das ist halt wirklich so Stop and Go und diese Beschleunigungsdifferenzen, die man ja noch wirklich hat, keine Frage, die addieren sich ja dort. Das ist ja ein ständiges Stop, Go, Stop, Go. Muss man sehen. Muss man sehen, was man von dem Aufwind erwarten kann. Aber wenn man nochmal den Misano-Test genommen hat, die letzten Runden von Joan Mir, die waren zufälligerweise sehr, sehr gut. Und ich denke, es war sogar auf gebrauchten Reifen. Ich glaube, man hat dort was gefunden. Man sagt nicht was, aber ich denke, man hat dort setup-technisch schon einen Fortschritt erzielt. Gut.
Kommen wir zum Hauptrennen, ja, Dennis.
Genau, also Hauptrennen. Gekürzte Renndistanzen in allen Klassen, weil es halt so brutalst heiß, aber auch zu brutal schwül war. Deshalb brauchte man sich nicht wundern, dass diese Rennstreckenlängen noch eingekürzt wurden. Aber Martin hat irgendwo auch das repräsentiert, was man hätte erwarten können. Dehydration, ganz schwieriges Thema und hatte ich auch wirklich Respekt davor, weil ich konnte mich da an meine Zeit ein bisschen zurückrennen. In der deutschen Langstreckenmeisterschaft, wenn wir da zu zweit zum Teil ein 6-Stunden-Rennen gefahren sind und dann haben wir so eine Dreiviertelstunde Stint, Dreiviertelstunde Pause. Irgendwann ist es ein Kampf gegen sich selber. Und sehr beeindruckend, dass Martin da auch durchhalten konnte und sich dann noch durchgeschleppt hat. Und diese letzte Runde, ehrlich gesagt, war das Schärfste, was ich jemals gesehen habe von ihm. Wie er dann doch nochmal alles ausgepackt hat im mittleren Sektor, um Fabio hinter sich zu halten. Wow. Einfach nur wow. Aber du, es ging nicht an Marco Bezzecchi vorbei, würde ich meinen. Ändert sich was an deiner Meinung vom letzten Podcast, wenn man jetzt Marco Bezzecchi an diesem Wochenende so beobachtet hat? Schwierig?
Ist und bleibt weiterhin nicht einfach für ihn.
Nicht einfach? Oh, das ist was Neues. Nach schwierig kommt nicht einfach. Ja.
Boah, ich weiß nicht.
Abstand zu groß?
Ja. Also, er hat zwar jetzt gewonnen, aber Martin, der ist immer noch Zweiter.
Ja, stimmt wohl. Aber es waren mal 60 Punkte zwischen Martin und Pecco und jetzt ist das deutlich, deutlich geschrumpft, auch durch den Sturz, den Pecco da fabriziert hat. Weiterhin, auch deine Meinung, Pecco ist immer noch der Favorit, gleichwohl er immer noch diese Spitze innehält.
Mm-mm.
Aha, aha,
aha. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Geschichte.
Das waren jetzt 3 Grand Prix von 60 auf 23 runter. Auf 13 sogar, Entschuldigung. Entschuldigung, pardon. Also, man kann einfach mal in die alte Folge reinhören. Da hat man eigentlich mal einen guten Case irgendwie geschafft für Martin. Aber soll ich ehrlich sein? Reit mal auf so einer Welle erstmal weiter. Das will ich erstmal sehen. So eine 3 Grand Prix jetzt in Folge. Okay, Bro, aber ihr kommt keine Nasenbohrer Grand Prix und keine Nasenbohrer Strecken. Fahr erstmal, also der ist ja wirklich auch aus der Box am Freitag raus und konnte sofort setzen. Und hab mal vielleicht mal ein schlechtes Wochenende. Wie gehst du denn damit um? Das muss man auch erstmal abkönnen, weißt du? Und sehe ich noch nicht passieren.
Ja, ich denke, das wird alles ganz spannend noch werden. Und auch ein Jorge Martin hat bis jetzt eigentlich alles richtig gemacht, geliefert, aber die Saison ist noch lang. Und ein Fehler natürlich jetzt auch in der Aufholjagd auf Banaya könnte auch ein verheerender Fehler sein. Deshalb, ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Bis jetzt macht Martin seinen Job sehr, sehr gut und Pecco muss jetzt nachlegen. Und das macht er am besten mit dem Doppelsieg in Japan.
Ist eine Strecke, die ihm liegt, ja. Da habe ich zwei Dinge. Und zwar, bei Martin hat man ja gesehen, wie schnell das gehen kann, weil seine Kombi aufgegangen ist. Ja, also Alpine Stars bringt 2021 nach dem Dilemma mit Fabio. Ich erinnere an die Folge, wo wir auch gut gerandet haben gegen die MotoGP. Das Ding mit doppelter Verschluss oben. Und genau der war ja schon vor dem Rennen nicht richtig verschlossen beim Jorge Martin. Dann hat man quasi per Dashboard-Message gesagt, hier Equipment. Da wusste also Martin, okay, ich muss versuchen, das zu schließen. Hat er probiert, ist trotzdem aufgegangen. Und Strafe gab es aber dennoch nicht. Da natürlich jetzt ein paar Punkte noch gesaved gegen den momentanen Favoriten und Tabellenführer Pecco. Und bei Pecco hat man ja gesehen, wie schnell das gehen kann mit so einem Sturz. Ne? Dann das war so ein bisschen wie Motegi letztes Jahr. Bin ich gespannt, wie es dort so dann werden wird.
Ich glaube, es wird richtig spannend. Und da wir jetzt auch in der Phase sind, wo Pecco auf jeden Fall liefern muss und Martin eigentlich gerade so die bessere Ausgangsposition hat, weil er hat die letzten Rennen viel richtig gemacht und auf Pecco lastet jetzt auch so ein bisschen Druck. Und das hat man natürlich auch im Rennen gesehen, weil wenn wir uns angucken, wer nicht ins Ziel gekommen ist, steht da mal wieder Aleix Espargaró drin. Dann leider Augusto Fernandes. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er nicht
das
angekommen
ist.
Richtig. Oder
das er war der einzige Mal im Feld bis zum Indian Grand Prix, der immer Punkte geholt hat.
Genau. Und dann haben wir noch Fabio Di Gianantonio.
Schulterprobleme.
Und Pecco Bagnaia, der auch gestürzt ist. Kein gutes Statement. Also, was heißt gutes Statement? Klingt ein bisschen blöd, aber für ihn ist es jetzt keine gute Ausgangssituation. Schmeißt im Hauptrennen weg, da wo wirklich die wichtigen Punkte gezählt werden. Ich sag mal, so ein Sprint kann man immer nochmal verkraften auf Platz 2, aber im Sprintrennen ist natürlich nochmal viel wichtiger, auf jeden Fall zu punkten und da wegzuschmeißen, besonders in so einer Situation, wo er auch jetzt von einer Verletzung kommt, zum Glück fahren kann. Waren es auch die letzten 3-4 Wochen echt nicht einfach für Pecco und ich denke, es wird auch richtig, richtig spannend jetzt nochmal in Japan. Kommen wir zu Platz 16, Pirro, der Einzige, der dann keinen Punkt kriegt von denen, die angekommen sind. Auf Platz 15 der deutsche Stefan Bradl, nur 3 Sekunden oder 4 Sekunden hinter Jack Miller. Auch nicht verkehrt, Jack Miller ist ehrlich gesagt, aber so auch ehrlich gesagt in letzter Zeit mit der größte Flop im MotoGP-Feld, Dennis, oder was sagst du dazu? Flop oder eher Doppelflop?
Ist ein Flop, keine Frage. Mir ist bei Pecco noch Folgendes eingefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich noch erzählen wollte. Und dann habe ich aber noch rausgefunden, was es war. Vielleicht ist es aufgefallen in der Übertragung, aber er hat spürbar mehr Slides gehabt auch in der Bremsphase. Und ich glaube, das Problem ist bei ihm die Bremsphase tatsächlich. Man hatte dort in Indien eine härtere Karkasse hinten verbaut gehabt. Und die hat zum Beispiel auch Aprilia beeinflusst, die ja auch kein sonderlich gutes Wochenende hatten. Vinales zum Beispiel, die haben sie so bearbeitet, dass er halt mehr Frontlast bekommen hat. Dadurch war das Heck mehr in der Luft, was er persönlich mag. Das war auch bei der Yamaha immer so eine Sache für ihn. Also er braucht nicht zwangsläufig Bodenkontakt, um zu verzögern. Und bei Pecco war das Ding, man hat dann trotzdem versucht, irgendwie das Heck noch unten zu behalten, damit er mit dem Heck auch bremsen kann. Und das ist ihm aber dann dauerhaft ausgebrochen. Auch an Stellen, wo man das gar nicht braucht, zum Beispiel in der letzten Kurve. Und diesen Nachteil, den hat er jetzt aber auch schon seit Misano, trägt er den mit sich rum. Und solange das nie gelöst ist, ist er halt auf einem Level auch mit Martin Bezecchi. Und deshalb sehe ich da gerade sehr viel Gefahr, auch für Motegi, auch wenn es eine Strecke ist, die er mag, weil genau da wird auch die Bremsphase wieder eine enorme Rolle spielen. Und Miller, wie gesagt, ja, Flop, da ist man festgefahren im wahrsten Sinne des Wortes und ich denke, da wird jetzt auch im Flyaway nicht so schnell eine Lösung herkommen. Oder bist du da jetzt optimistischer?
Nee, ich denke, dass da so schnell keine Lösung kommen wird. Ich denke, Japan wird somit einer der aussichtsreichen, oder wie sagt man, wird somit einer der interessantesten Grand Prix in Bezug auf das, auf die letzten Rennen der Saison.
Miller hat das Ding letztes Jahr gewonnen.
Erstens das, und zweitens muss Miller sich auch nochmal beweisen. Weil das, was er die letzten Rennen abliefert, ist jetzt nicht gerade besonders.
Man hat ja auch jetzt in Misano, italienische Medien haben mal wieder ein neues Gerücht geschürt. Man hat ihm wohl angeboten, dass er als dritter Fahrer für KTM antritt. KTM hätte das Interesse, mehr Wildcards zu etablieren. Ungefähr 10 an der Zahl. Zufälligerweise fast die Hälfte von dem, was nächstes Jahr an Rennen kommt, 22 Grand Prix. Und Miller sollte quasi dritter Fahrer werden, bekommt immer diese Wildcard-Einsätze, bekommt doppeltes Gehalt. Dafür, dass er dann halt auch zurücktritt, in Anführungszeichen, und Pedro Acosta kriegt den Platz, aber hatte nicht so richtig Hand und Fuß, aber wenn man schon auf so eine, solche Ideen kommt, muss man, also dass das nicht möglich ist, kann man sich schon, glaube ich, vorstellen. Sind wir ehrlich.
So sieht's aber aus.
Aber du, Paul Espargaro, auch nicht viel besser. Sturz im Sprint, Platz 13, böse, böses Ding.
Das stimmt, Paul Espargaro ist auch so. So ein Pechvogel mal wieder. Egal, was er irgendwo anfasst oder macht, er hat bis jetzt eigentlich immer Pech, was das Ganze angeht, Dennis. Oder was sagst du dazu? Jetzt auch bei Gas, erst der schwere Unfall, kämpft sich so zurück. Aber irgendwie läuft es dann doch nicht so, wie er sich
erhofft. Ich habe nur voller Zynismus in Dingen. Er war, glaube ich, mit einer der Ersten, die in Indien waren. Das war das erste Mal, glaube ich, vorne war an diesem Wochenende. No front, wirklich. Aber da ist halt bedingt durch die Verletzungspause, bedingt durch die wenige Zeit auf der neuen KTM, die für ihn auch neu ist irgendwo nach der ganzen Zeit bei Honda. Der hangelt sich gerade ohne Erfahrungswerte. Klar, mit irgendwo Referenzwerten, die gibt's, aber er kann das nie in der Schnelle umsetzen, glaube ich. Und das ist halt das, was ihn vielleicht dann auch den Platz tendenziell in diesem Team kosten kann.
Ja, bis nächstes Jahr ist er nochmal gesichert. Das hat er auf jeden Fall.
Ja, das sagt ja Augusto Fernandes auch von sich und der wird nirgendwo jetzt noch so großartig in irgendwelchen Grafiken gezeigt. So richtig, das hat keinen Hand und Fuß bei den Leuten irgendwie. Das ist ja das gleiche bei Sean Dillon Kelly. Der hat seinen Platz im America's Racing verloren, man muss sich überlegen. Letztes Jahr Armpump-Probleme, hat sich operieren lassen.
War das nicht auch dieses Jahr noch?
Genau, das ist nämlich das Ding. Er hat nämlich dieses Jahr wieder das Problem bekommen. Hat bewusst gesagt, okay, wir machen hier wirklich jetzt einen klaren Cut, ich mache so lange, wie es geht, Reha, damit wirklich alles safe ist. Kurz vor Silverstone sagt er, jo, alles safe, America's Racing so. Ja, wir haben jetzt einen anderen Fahrer bei uns unter Vertrag, wir haben den jetzt aufgelöst, ne? Ich denke nicht, dass er ohne Budget dort antritt, also er bringt auch gewissens Mitgift mit und komische Situation, war auch damals bei Anna Carrasco so, die hat auch an einem anderen Fahrer den Platz mehr oder weniger weggeschnappt, da gab es auch schon längst einen Vertrag, kurz vor knapp Anna Carrasco bekannt gegeben als neue Moto3-Fahrerin, aber das sind so Dinge, es gibt halt kein Gericht, so wie bei der Formel 1, dass man mal über diese Vertragskonstellation sprechen kann, gibt's in der MotoGP nicht und ich sehe das schon passieren, dass man auch bei Gas irgendwie einen Fahrer, der einen Vertrag hat, rauswirft und da kriegt Pedro Acosta den Platz, ich sehe es passieren mittlerweile.
Ich bin gespannt, ey. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir eigentlich noch ein Team mehr gewünscht, dass die vielleicht auf Fernandes, der jetzt sein erstes Jahr hat, auch auf jeden Fall nochmal eine Chance für ein zweites.
Ja, und das ist ja das Ding, die Dorna hat diese Anfrage erhalten von KTM, so nach dem Prinzip, hey Leute, genau, die haben es abgelehnt, weil der Platz ist im neuen Werksteam vorenthalten und zu sagen, guck mal, KTM hat jetzt, die Pira-Gruppe hat jetzt MV Agusta gekauft, lass doch einfach eine KTM mit MV Agusta Branding antreten, wollen sie aber auch nicht.
Oh Mann. Und jetzt muss man überlegen, nochmal zu Sean Dillon Kelly. Für ihn war das eigentlich das Beste, jetzt in das Forward-Team zu kommen, denn er ist in Indien in den Punkten gefahren.
Weil es war klar, dass er das kann. Er hat das Niveau. Ich meine, der hat mich ja nicht ohne Grund in Silverstone beim World Final von KTM Grund und Boden gefahren. Ich bin mir mit dem zusammen, konnte ich mir eine Runde den anschauen, mit der war der 15. Das war nochmal was, ein ganz anderes Niveau zu mir. Und ich bin Sechster in dem Finale geworden. Er hat das Ding gewonnen. Und zwischen uns beiden war schon so ein enormer Unterschied. Also der ist ein hochqualitativer Fahrer. Der hat nur Verletzungspech gehabt. Wirklich, ich bin ehrlich mit euch.
Das stimmt. Kommen wir auch schon zum Rest von der Liste, Dennis. Wo waren wir? Bei Pol Espargaró waren wir stehen geblieben.
Der,
ne?
Typ, der die...
Ah, Miguel Oliveira auf Platz 12. Das war dann wieder mit den Hoch und Runter. Da hat ihn jetzt diesmal sein Teamkollege wirklich in Grund und Boden gefahren, der nämlich auf Platz 10 ist. Takana Kagami auf 11. Auf Platz 10 Raúl Fernández. Überragend. Also ich freue mich auch für ihn, denn es zeigt wirklich, dass er es auch kann, nachdem ich am Anfang so überzeugt war von ihm und dann doch ein bisschen eher enttäuscht, dass es nicht so lief, zeigt er jetzt wirklich eine gute Leistung. Auf Platz 9 Marc Márquez, auf Platz 8 Maverick Viñales, auf Platz 7 Franco Morbidelli auf Yamaha. Top 10 Ergebnis für Ducati und das sogar zweimal, denn Juan Zarco 6. Dann kommt der Überraschungsgast. Ich sag's euch, wäre er ein Präsident, dann wird er Joamir heißen. Auf Platz 5 Joamir auf Honda. Dennis, er hat das Hauptrennen beendet. Das kannst du doch keinem erzählen. Also, hör mir auf. Wie geil ist das denn bitte? Hab ich mich gefreut, als ich das gelesen habe. Man muss ja sogar sagen, jetzt wird's interessant, ne? Also, jetzt hat er gezeigt, dass er es kann und vielleicht kann es jetzt auch in Japan zeigen, weil er konnte jetzt arg Motivation schöpfen, glaube ich. Und da können wir dann echt mal gespannt sein. Auf Platz 4 dann Brad Binder. Auf Platz 3 El Fabio Diablo Quartararo. Auf dem Podium in Indien. Dennis, ich dachte, ich kotze ab. Ich hab's nicht geglaubt. Ich hab mich gefreut wie ein Schneekönig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ich muss mir die Augen nochmal reiben, ich muss einen mal boxen oder so. Wahnsinn, richtig, richtig gut. Dann natürlich auf Platz 2 der altbekannte Podiumskandidat Martin, auf Platz 1 dann Marco Bezzecchi. Top-Job von Bezzecchi am Wochenende, Sieg geholt, wieder Top-Ergebnisse, die VR46-Gruppe. Zeigt mal wieder, dass die Kundenteams im Moment einfach besser sind als das Werksteam, oder denn?
Basti. John Mir hat für Motegi enorme Motivation.
Oh. Oh! Da ist er!
Ich hatte richtig Druck auf der Leitung für das Ding gerade, weil ich hab dich ausreden lassen wollen, aber ich so, komm, Motegi-Vation, der kam eigentlich böse.
Oh, der ist schon böse. Also der ist schon böse.
Nee, ganz fantastisches Wochenende.
Da habe ich wohl, morgens, wenn ich aufstehe, auch Motegi-Vation, damit ich überhaupt aus dem Bett komme, um mir das anzugucken.
Stimmt, da brauchst du viel Motivation. Ich glaube, die neue Folge wird auch dann für Grand Prix von Japan Motivation heißen, weil das Ding mache ich jetzt groß. Das sage ich dir. Die Motivation. Nee, Morbidelli hat doch so ein bisschen sein neues Gefährt für nächstes Jahr angeschaut. Der ist nämlich nur 2 Sekunden hinter Juan Zarco ins Ziel gekommen. Da war das Ding halt bei Morbidelli, man hat im Sprint probiert, irgendwas in Richtung Front noch zu finden für die Bremsphase. Und jetzt hat man gezeigt, hey, von 15 auf 7, das ging ein bisschen unter, ehrlich gesagt. Aber wenn man mal überlegt, 8 Sekunden vor ihm Fabio Quartararo, der eigentlich fast noch einen 2. Platz geholt hätte. Es ist komisch, weil man hat im Sprint eine Honda auf dem Podium, dann im Hauptrennen Yamaha, beide japanische Konstrukteure. Ich denke nur, es hat viel damit zu tun, dass die Strecke so ein bisschen ist wie Austin, nur mit weniger Bumps und mehr Grip. Von der Charakteristik her, beide eine lange Gerade, die aus einer langsamen Spitzkehre gehen. Es gibt so einen flüssigen Teil, es gibt einen sehr kurvigen, langsamen Teil bei beiden Strecken. Elevation Changes auch enorm. Also irgendwo kann man viele Parallelen ziehen und es ist komisch, dass genau bei solchen komplexen Streckenverläufen beide Motorräder so gut funktionieren, Anführungszeichen. Und wollen wir mal zu den Awards switchen? Also ich bin da ehrlich mit dir. Marco Bezzecchi, auch wenn er den Sprint mit Platz 5 nur beendet hat, aber man muss überlegen, was da vorher noch passiert ist, der hätte fast so ein Ding gehabt wie ein Assen, wo er halt in allen Sessions außer dem Hauptrennen vorn war. Deshalb muss man echt honorieren, dass der Typ, ne, das Ding aber aggressiv dieses Wochenende dominiert hat. Fahrer und Nummer da, Raúl Fernández. Ich habe auch zwar gerade Morbidelli unterschrieben, dass das auch so ein bisschen unterm Radar Ganze passiert ist, aber da sehe ich einen Doppel-Top-10-Finish für Raúl Fernández. Also hat er bestätigen können, wo jetzt gerade die Trendkurve hingeht. Und Honda ist für mich Team des Wochenendes einfach aus dem Grund, dass man nach so vielen Rennen voller Pech, wir sind jetzt hier gerade beim 15. Grand Prix, endlich auch mal beide Fahrer konsequent Top 10. Es wäre ja okay, wenn beide um Top 5 fahren würden, so wie KTM, dann wäre ja alles im Lot, Anführungszeichen. Aber so, das war schon ein ziemlicher Befreiungsschlag und so ein Ding wie Austin, das tat mir als Fan noch gut, muss ich sagen.
Das glaube ich auf jeden Fall. Wir sind uns eigentlich relativ einig, wenn es um die Awards geht, denn Fahrer des Wochenendes ist es für mich auch Marco Bezzecchi, da er auch das Hauptrennen gewonnen hat, auf Pole Position steht. Ganz klar, Fahrer des Wochenendes. Marco Bezzecchi, habe ich mal Bedelli gesagt? Nee, ne?
Fahrer Nummer, bei dir Fahrer des Wochenendes Marco Bezzecchi und jetzt Fahrer Nummer da, nicht Raul Fernandes.
Genau.
Nee.
Nee, nicht Raul Fernandes, Dennis. Und zwar ist es Juan Mir, wie sich die meisten schon denken können, einfach aus dem Grund, weil ich sage, er hat es jetzt mal verdient, Fahrer unterm Radar zu sein und auch mit einem fünften Platz hat er gezeigt, dass er es kann und ist für mich ganz klar Fahrer unterm Radar. Team des Tages, wie schon gesagt, Top-Job von beiden, Marc Marquez und Juan Mir. Deshalb auch Honda für mich Team des Tages, Dennis. Ich denke, ihr könnt euch freuen auf ein schlafloses Wochenende, denn ich meine, Japan ist...
Naja, das Land der aufgehenden Sonne, das heißt ganz klar, die Sessions werden sehr, sehr früh bei uns übertragen, leider.
Ich glaube, nachts um 2 Uhr oder so, ne?
Ich werde gleich noch eine Serviceinformation mal dahingehend reingeben, aber es wird für unsere Frühaufsteher ein Fest. Ja, also genau. Um 2 Uhr morgens, Practice 1 am Freitag von der Moto 3, 1.40 Uhr am Samstag geht's los und am Sonntag um 3.40 Uhr. Ey, du, da stehe ich auch immer auf.
Ja, dann kannst du ja was gucken, Problem. Ein bisschen, ne? Oder dann auf der Arbeit jetzt in der Uni, wo ihr auch immer seid. Schaut euch die MotoGP an. Freut euch auf Japan. Ich denke, das wird das Rennen, wo die Zukunft von Marc Marquez entschieden wird und von einigen Fahrern mehr, was auch Auswirkungen hat auf die Superbike-WM. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns genauso sehr, wie ihr euch freut. Das war's von uns. Genießt eure Restwoche. Ich würde sagen, wir hören uns am Dienstag. Bis dahin, drop the mic.
Ciao.
Ciao.